Herr Dr. Ozogos, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, danke schön. Herr Dr. Ozogos, auf den indischstämmigen britischen Buchautor Salman Rushdie ist vor kurzem bei einer Lesung in West New York ein Angriff, ein Attentat verübt worden. Der ist dabei schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist gefasst und man weiß so einiges über ihn. Aber die Frage, die sich jetzt in der Öffentlichkeit, in den vor allem westlichen Medien verbreitet, ist, dass möglicherweise dieses Attentat eine Folge der Fatwa von dem Gründer der Islamischen Republik Iran sein. Dazu würde ich gerne mal Ihre Meinung hören.
Das Thema Salman Rushdie, der ja als Ahmed Salman Rushdie geboren wurde und dann später im Verlauf seines Lebens ganz öffentlich den Islam abgelegt hat, ist ein in meinen Augen sehr, sehr komplexes Thema. Und es ist ja inzwischen bekannt, ich habe 1989, das heißt einige Monate nach der Fatwa, damals noch unter einem Pseudonym, mein Pseudonym war damals Abu Hussein, mein allererstes Buch geschrieben. Das hieß Meinungsfreiheit oder Massenbeleidigung. Das Buch ist inzwischen ausverkauft. Es ist herausgekommen von einem damaligen, ja, vielleicht dem größten damaligen österreichischen Schulverlag. Ja. Und dazu muss man sagen, die Leiterin dieses Verlages, Frau Glotz-Hagleitner, Gott habe sie selig, hatte solche Bücher bis dahin überhaupt nicht rausgebracht. Aber als sie dann mein Manuskript gelesen hat, hat sie mich extra nach Österreich eingeladen. Ich durfte sie dort besuchen und sie hat mir dann deutlich gemacht, dass sie als überzeugte Christin den Inhalt des Buches genauso vertritt. Und damals ist das Buch dann rausgekommen. Die Fatwa war, wenn wir uns erinnern, 1988. 1989 ist dieses Buch rausgekommen und 1989 hat sich dann auch Imam Khomeini von dieser Welt verabschiedet. Das Ganze, also die Fatwa liegt 24 Jahre, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, 34 Jahre zurück. Und ein Problem dieses langen Zeitraums besteht darin, dass der Inhalt des Buches, die satanischen Verse, darum ging es, bis heute, anders kann man das nicht ausdrücken, in der westlichen Welt nie sachlich thematisiert wurde. Man hat sich immer auf die Fatwa zurückgezogen und ist nie auf die eigentlichen Umstände eingegangen. Man ist nie auf das Buch eingegangen. Lassen Sie mich deswegen heute mal ein bisschen länger ausholen. Als das Buch damals rauskam, war es ja nicht Imam Khomeini, der als erster davon mitbekommen hat, sondern es waren die Muslime in Indien und Pakistan, logischerweise, weil es sich ja um einen indisch-pakistanischen Autor handelte, der in Englisch publiziert hat und das Buch wurde ja auch in Indien und Pakistan verbreitet. Es gab Massendemonstrationen dort und während der Demonstrationen haben die Sicherheitskräfte auf die Demonstranten mit scharfer Munition geschossen. Es gab Dutzende Tote unter den Demonstranten und es gab einen Aufruhr ohnegleichen. Erst ein halbes Jahr später kam dann die sogenannte Fatwa Imam Khomeinis. Ich sage sogenannte Fatwa, weil der Begriff Fatwa wird in der westlichen Welt immer völlig missverstanden. Fatwa ist jetzt nicht eine immer verbunden damit, dass irgendein Todesurteil ausgesprochen wird oder etwas Ähnliches, sondern Fatwa heißt eigentlich nichts anderes als religionsrechtliches Urteil. Und in diesem Fall war das eben von der Person Imam Khomeinis. Das wurde von einigen anderen Rechtsgelehrten geteilt, andere haben es nicht geteilt. Es war ein religionsrechtliches Gutachten. Und das habe ich detailliert im Buch beschrieben und er sprach dann eben diesem Autor ein Todesurteil, anders kann man das nicht ausdrücken, aus. Und die Folge war, und das ist vielleicht ein ganz entscheidender Aspekt, dass in der Folgezeit Rushdie privat geschützt wurde, natürlich unter sofortiger Leibwache und in einen geheimen Ort gebracht wurde und so weiter und so fort. Das heißt, er selbst war geschützt. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, danach ist kein einziger Mensch mehr gestorben. Es gab zwar später noch einige Mordanschläge gegen Übersetzer des Buches, wobei aber völlig unklar ist, ob das überhaupt im Zusammenhang mit dem Buch stand oder nicht. Jedenfalls nachweislich nach dem Todesurteil gab es keinen einzigen Fall einer Tötung, die in diesem Zusammenhang bewiesen werden konnte, ganz anders als vor der Fatwa, als Dutzende unschuldiger Menschen getötet worden sind. Insofern die Folge dieser Fatwa war auch aus westlicher Sicht eigentlich eher ein zu begrüßendes Ereignis. Ein zweiter Aspekt wurde in der westlichen Welt überhaupt nie, wirklich bis heute nie aufgearbeitet, nämlich der Inhalt dieses Buches. Der Inhalt des Buches ist eine übelste, also noch übler kann ich es mir gar nicht vorstellen, übelste Verleumdung und Beschimpfung des Islam, der Muslime, aller Propheten, auch der jüdischen Propheten, auch der christlichen Propheten. Prophet Abraham, Prophet Moses kommen übelst hinweg. Die Frauen des Propheten werden, entschuldigen Sie bitte, liebe Hörer, dass ich das hier so klar ausdrücke, aber es muss einfach mal gesagt werden, sie werden als Prostituierte dargestellt, die umkreisenden Pilger der Kaaba werden als Schlange dargestellt. Die Schlange steht zu einem Bordell und vieles andere mehr. Ich will jetzt wirklich nicht auf diese ekeligen Einzelheiten eingehen, die meiner Meinung nach nicht nur die Volksverhetzung, sondern auch in allen Ländern, nicht nur in Deutschland, mehrere Straftatbestände erfüllen. Aber darauf ist man nie eingegangen und so ist das Buch dann auch nach und nach in Vergessenheit geraten. Und Salman Rushdie lebte in New York. Er hat selber mehrere Interviews gegeben, dass sein Leben sich schon längst wieder normalisiert hat, dass er schon lange nicht mehr unter keine Leibwächter mehr hat und keinen besonderen Schutz mehr genießt und auch gar nicht genießen will. Man sieht ihn, wie er völlig unbeschwert auf New Yorker Straßen herumläuft. Er hatte, ja, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber bestimmt Dutzende von Lesungen gehabt, die völlig unproblematisch abgelaufen sind. Und nun ist tatsächlich dieser Anschlag erfolgt. Wir wissen eigentlich fast gar nichts von diesem Attentäter, außer dass er einen muslimischen Namen hat. Aber sonst wissen wir wirklich nichts von ihm und er äußert sich auch nicht zu seinen Motiven. Und interessanterweise schreiben dann auch die Medien, dass es unklar ist, was die Motive sind. Insofern können wir hier wirklich selber nur spekulieren. Und zum Spekulieren gibt es einen Aspekt, den wir wirklich berücksichtigen müssen. Und dieser Aspekt ist der Zeitpunkt. Wenn man sich einfach mal anschaut, dass Rushdie nun schon seit Jahren völlig unbehelligt in New York lebt und völlig unproblematisch dort auftritt und nie es auch nur den Ansatz eines Problems gab, dann fällt der Zeitpunkt dieses Anschlags auf. Und der Zeitpunkt ist genau dann, als die Atomverhandlungen der Islamischen Republik Iran mit den Europäern scheinbar einem positiven Ende entgegenging. Auch hier muss ich ganz kurz ausholen. Die USA hatten ja das Atomabkommen mit der Islamischen Republik Iran gekündigt. Die Europäer haben sich an ihre eigenen Verpflichtungen nicht gehalten. Daraufhin hat dann die Islamische Republik Iran erstmal jahrelang Geduld gezeigt und dann sich Stück für Stück zurückgezogen. Das hat den Europäern wiederum nicht gefallen. Sie wollten das irgendwie wieder retten. Und dann hing das Ganze daran, dass die Pasdaran, das heißt die Revolutionswächter in der Islamischen Republik Iran, auf der Terrorliste der USA stehen. Und das wollte die Islamische Republik Iran auf keinen Fall weiter akzeptieren, weil das ja auch eine Sanktion war, die die USA in diesem Zusammenhang erlassen hat. Die Europäer sollen, und so hatten es die Medien gemeldet, angeblich diesbezüglich eine sehr konstruktive Kompromisslösung erarbeitet haben, so dass inzwischen der fertige Vertragsentwurf sowohl in den Iran als auch in die europäischen Städte gesandt worden war. Das heißt, die Verhandlungen waren inzwischen abgeschlossen. Und genau in diesem Moment erfolgt dann dieses Attentat. Jetzt könnte man sagen, na gut, war ein ungünstiger Zufall. Das hätte man denken können, wenn kein einziger Regierungschef oder kein einziger Mann aus der zweiten Reihe das in den Zusammenhang mit den Atomverhandlungen gebracht hätte. Aber interessanterweise haben wir nun gerade aus Kanada und aus einigen anderen Ländern gehört, man solle doch das zum Anlass nehmen, die Islamische Republik Iran weiter zu sanktionieren. Diese Aussage war deswegen so erstaunlich, weil es gibt kaum noch irgendeine Möglichkeit, die Islamische Republik Iran zu sanktionieren. Alle möglichen Sanktionen sind schon erlassen worden. Das heißt, die Europäer können gar nicht mehr Sanktionen erlassen. Die Islamische Republik Iran hat sich längst umorientiert, zusammen mit Russland, China und anderen Ländern neue Achsen gebildet und ist überhaupt nicht mehr abhängig von irgendwelchen Europäern, ob sie die jetzt auf Sanktionslisten stellen oder nicht. Das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr in der Islamischen Republik Iran. Das heißt, wenn solch eine Forderung kommt, weitere Sanktionen oder schärfere Sanktionen, dann dient es also nur einem einzigen Zweck, nämlich diese Atomverhandlungen zu scheitern zu bringen. Und insofern, ich habe nicht mehr Informationen, als die Medien geben. Und in der Islamischen Republik Iran sind diese Medien ja auch behandelt worden. Aber ich möchte es doch zumindest betonen, dass mir der Zeitpunkt dieses Attentates auffällt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Dr. Ottokos, Sie haben über den Inhalt des Gemeindebuches gesprochen und wie Sie auch gesagt haben, dazu ein Buch veröffentlicht. Sie kritisieren den Inhalt, aber man beruft hier sich auf die Meinungsfreiheit und Redefreiheit. Von diesem Standpunkt her wird dann das Verhalten der Muslime kritisiert. Was können Sie dazu sagen?
Nun, wenn ich das jetzt mal ein bisschen analysiere, dann muss man doch einmal sagen, Meinungsfreiheit bedeutet ja zunächst einmal, dass man eine Meinung hat. Und es ist ja nicht so, dass hier eine Meinung vertreten wurde, sondern es wurden Personen, die sämtliche Merkmale einer historischen Person haben. Ja, es geht ja nicht nur um die Propheten. Die Propheten sind eindeutig erkennbar als Moses und Abraham und viele andere mehr. Es geht auch um die Gefährten des Propheten. Da ist zum Beispiel die Rede von Bilal, ja, dem ersten Gebetsrufer des Propheten. Der wird so eindeutig beschrieben, dass es keine andere Person sein kann. Und dann wird diese Person mit wirklich den übelsten Beschimpfungen belegt. Das hat auch in der westlichen Welt, wenn es jetzt nicht gegen den Islam ginge, überhaupt nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Wenn Rushdie solch ein Buch gegen das Judentum geschrieben hätte, dann wäre er längst im Gefängnis gelandet. Also das hat wirklich nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Der Trick dieses Ganzen besteht darin, dass man gesagt hat, es sei ein Roman. Nun, Roman heißt, man denkt sich irgendwas aus. Wenn aber ein Roman so aufgebaut ist, dass die handelnden Personen alles reale Personen sind, die man sofort erkennen kann, dann werden solche Romane auch in Deutschland verboten. Es gibt da sehr prominente Beispiele. Allein der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat ein Buch gegen sich, das auch als Roman dargestellt wurde, verbieten lassen und war erfolgreich damit, weil er war eindeutig erkennbar. Und die Tatsache, dass dann Rushdie am Anfang sagt, ja, das Ganze sei eigentlich nur ein Traum, der in Form eines Romans dann dargestellt wird, das nützt nichts. Hinzu möchte ich auch sagen, Es gab auch in der westlichen Welt durchaus kritische Stimmen, die ja gegen dieses Buch sich geäußert haben und manche im öffentlichen Bereich, manche im privaten Bereich. Und eine der berühmtesten diesbezüglich ist ja Frau Professor Annemarie Schimmel, Gott hab sie selig. Das war eine der ganz, ganz wenigen wirklich höchstrangigen Islamwissenschaftler Deutschlands, die auch in der muslimischen Welt Professuren angeboten hat, bekommen hat, gleich in mehreren Ländern. Und sie hat mal in einem kleinen, also sie hat immer Verständnis für die Reaktion der Muslime gezeigt, aber sie hat dann in einem privaten Kreis, und sie dachte, es wären alles Menschen, denen sie vertrauen können, dann gesagt, so ein, ja, man kann sagen, vielleicht dummen Scherz gemacht. Sie sagte, Rushdie heißt Rushdie. Das war ein Wortspiel. Rushdie ist der Name dieses Autors und Rushdie heißt stirb schnell. Und da war aber eben einer in diesem Kreis, der offensichtlich nicht ganz so vertrauenswürdig war oder sich viel Geld versprach. Jedenfalls hat er das dann an die Bild-Zeitung weitergegeben und die haben das ausgeschlachtet. Und dann bekam auch Frau Professor Annemarie Schimmel, Gott hab sie selig, große Schwierigkeiten. Jetzt mal unabhängig von solchen privaten Kreisen gab es durchaus die Frage, ob das denn so haltbar ist, was da gemacht wird. Und dann, also wenn man das wirklich auf die Spitze treiben wollte, ich sage es ganz ehrlich, ich will es nicht auf dieses Niveau bringen. Aber wenn man das auf solch ein Niveau bringen wollte, wenn man unbedingt den Clash of Cultures führen will, und Rushdies Buch war nichts anderes als ein Clash of Cultures Werkzeug, das heißt also diesen Kampf der Kulturen anzuheizen gegen den Islam und die Muslime, wenn man das wirklich auf solch ein Niveau herabdrücken will, dann könnte man natürlich genauso sagen, Imam Khomeinis Fatwa war auch nur eine freie Meinungsäußerung. Er hat ja keine Soldaten losgeschickt, er hat ja keine Agenten losgeschickt. Wenn er das getan hätte, dann wäre Rushdie ganz sicherlich nicht mehr am Leben. All das ist ja nicht geschehen. Insofern, ich vertrete persönlich nicht die Meinung, dass man so ein ernstes Thema auf so ein niedriges Niveau herunterdrücken sollte, sondern ich bin eher der Meinung, dass man hier mit einer sachlich vernünftigen Herangehensweise auch mal auf den Inhalt dieses Buches eingehen muss und sich die Frage stellen muss, ist das wirklich ein Buch, das die Meinungsfreiheit der westlichen Welt symbolisiert, oder ist das nur ein übler Angriff auf den Islam und die Muslime? Und insofern habe ich immer noch die Hoffnung, ganz ehrlich, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es zumindest Teile dieser Bevölkerung gibt, die irgendwann zur Vernunft kommen und diesbezüglich einen, sagen wir mal, sachlicheren Weg geht. Ja, weil man tut hier auch Dinge, die mit Vernunft, Verstand und Logik überhaupt nichts mehr zu begründen sind. Nehmen wir doch einfach mal die westliche Sicht an. Ja, tun wir einfach mal so, die westliche Sicht sei die korrekte. Ja. Dann, was heißt das? Das heißt, hier ist ein Todesurteil gegen einen Menschen ausgesprochen worden von einem Staatsoberhaupt weit weg. Und das ist ein Unding, das darf der nicht. Und das wäre dann zu verurteilen, wenn man diese westliche Sicht teilt. Aber genau jene westliche Sicht, genau diese westliche Sicht hat überhaupt keine Schwierigkeiten damit, überall in der Welt irgendwelche Leute mit angeblichem Terrorvorwurf öffentlich hinrichten zu lassen mit eigenen Agenten und damit zu prahlen. Ja, wir haben allein in diesem Jahr einige Dutzend davon gehabt, letztes Jahr vielleicht noch mehr. Die werden einfach in völlig fremden Ländern unter Missachtung des Völkerrechts, des Menschenrechts, werden die erschossen, werden sie ermordet und so weiter und so fort. Danach tritt die Presse auf und jubelt diesen Verbrechen zu und sagt, das war alles gut, was sie gemacht haben. Das heißt, wenn die westliche Welt wirklich diesbezüglich eine vernünftige Sicht annehmen wollte, dann muss diese vernünftige Sicht auch für alle gelten. Ja, es ist nachgewiesen, dass Imam Khomeini, Gott hab ihn selig, heilige seine Seele, keinerlei staatlichen Auftrag erteilt hat. Es ist bekannt, dass keinerlei Agenten oder Ähnliches jemals auf den Weg geschickt wurden. Es ist auch klar, es ist eindeutig klar, wenn die Islamische Republik jemals sowas vorgehabt hätte, dass dann Rushdie die letzten Jahre sicherlich nicht so frei in New York hätte rumlaufen können. Insofern, ich kenne den Attentäter nicht, ich weiß nichts über ihn und die Medien berichten auch nichts über ihn. Insofern kann ich dazu auch nicht sagen, was diesen Attentäter angeht. Aber die westliche Sicht ist in jederlei Hinsicht in sich nicht geschlossen, in sich nicht logisch, und sie unterscheidet zwischen guten Morden und schlechten Morden, guten Todesurteilen und schlechten Todesurteilen. Und es hängt nicht davon ab, ob etwas auf Basis des Rechts erfolgt, sondern es hängt nur davon ab, ob es die westliche Welt tut oder der Rest der Welt. Alles, was der Rest der Welt tut gegen die westliche Welt, ist böse. Alles, was die westliche Welt gegen den Rest der Welt tut, ist gut. Und das ist eine Basis, mit der sich die westliche Welt selbst isoliert hat, und die Folgen davon bekommen im Augenblick die Europäer, auch die Deutschen, zu spüren, indem sie in dieser Isolation immer schwierigere Lebensbedingungen haben.
Herr Dr. Ozogut, wird dieser Anschlag Ihrer Meinung nach auch negative Auswirkungen auf das Leben der in der westlichen Welt lebenden Muslime haben?
Ganz ehrlich glaube ich nicht, dass es noch viel schlimmer durch diesen Anschlag werden kann. Es kann noch schlimmer werden, aber nicht durch diesen Anschlag. Ja, ich möchte nur daran erinnern, wir haben erst vor wenigen Wochen eine sogenannte Demonstration unter Schutz der Polizei vor dem Islamischen Zentrum Hamburg gehabt, in der sogenannte Exil-Iraner, in meinen Augen sind das nur Verbrecher, dort auf die übelste Art und Weise, wohlgemerkt unter Polizeischutz, die Moscheebesucher beleidigt haben, die gerade zu Ashura Tasua, zu den heiligen Muharram-Nächten in die Moschee kamen, übelst beschimpft haben, vor laufender Kamera Koranseiten zerrissen, auf den Boden geworfen haben, darauf rumgetrampelt sind und dann einzelne Seiten angezündet haben, Koranseiten angezündet, ich wiederhole nochmal, vor den Augen und dem Schutz der deutschen Polizei. Also da wird solch ein Attentat, was im fernen New York passiert ist, auch nicht mehr viel Schlimmeres anrichten können. Die Muslime im Land leben ohnehin unter den zunehmend schwierigen Bedingungen. Alle Muslime, die irgendwo islamisch aktiv waren, werden verfolgt. Es gibt radikalen Erlasse, sie verlieren ihre Jobs. Im öffentlichen Dienst haben sie gar keine Chance mehr. Diese Bedingungen sind im Augenblick sowieso so schwer, wie ich sie in meinen über 40 Jahren islamische und politischen Aktivitäten nie miterlebt habe. Und da wird so ein Attentat im fernen New York nicht viel ändern, zumindest nicht für Deutschland. Für die USA kann ich da nicht reden.
Vielen Dank, Herr Dr. Ozogut, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.